Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen. Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode spreche ich mit einem sehr bekannten Gastrokritiker Florian Holzer, vielen Menschen bekannt, und es geht ein bisschen darum, wie viel Genuss es noch bereitet, beruflich zu genießen. Und ja, gibt auch ganz spannende, durchaus sinnliche und sexy Momente. Viel Freude in dem Interview. So, in dem heutigen Podcast spreche ich mit dem Florian Holzer. Da wird vielen ein Begriff sein, weil er, so wie ich mich, also du wirst das gleich selber erzählen, aber seit ewig und immer irgendwie im Falter und im Kurier und ich weiß nicht, wo noch überall Lokale ausprobierst und uns quasi schmackhaft machst oder uns dringend abrätst, hinzugehen. Hallo, lieber Florian.
Hallo, servus.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Wie kommt man zu seinem coolen Job? Das war immer ein Traumjob von mir. Ich gehe essen und darf alles durchprobieren und schreibe drüber und ja. So stellt man sich das vor.
So stellt man sich das vor, so ist es natürlich jetzt nicht nur. Also es ist tatsächlich ein Bürojob, es ist ein journalistischer Job, bei dem man natürlich hauptsächlich hinterm Computer sitzt und entweder recherchiert oder schreibt. Aber tatsächlich hat man es mit tollen Leuten zu tun, ist an tollen Orten, lernt tolle Kulturen kennen und hat auch relativ viel Genuss und Spaß dabei und kriegt dafür auch noch Geld. Nicht viel, aber geht sie aus. Und insofern, ja, ist es ein fantastischer Job. Ich vergesse das hin und wieder natürlich auch ein bisschen. Ich mache das jetzt seit 33 Jahren. Da lässt dann die Euphorie mitunter ein bisschen nach und hin und wieder wird es zur Quälerei, aber tatsächlich gibt's keinen Weg, den ich empfehlen kann, wie man das wird. Also durch Neugierde, durch Interesse und grundsätzlich durch eine gewisse journalistische Ambition natürlich. Also ohne die, der reine Restaurantkritiker, der reine Lokaltester, behaupte ich jetzt einmal, ist ein Ödbär. Also man muss schon was von News wert verstehen. Man muss schon irgendwie auch ein bisschen verstehen, was unter den Nägeln brennt. Und
wahrscheinlich auch neugierig sein, ein bisschen dahinter zu blicken. Absolut. Nicht nur die Speisekarte zu lesen, zu probieren, zu essen und zu gehen. Ne?
Genau, und man muss auch eine Geschichte erzählen wollen, letztlich. Ja. Weil ich glaube, dass in dem Moment, wo man einfach hinschreibt, wie es einem geschmeckt hat, das ist so eine anekdotische, auf die Person dieses Autors, dieser Autorin dann reduzierte Erfahrung, das ist nicht interessant. Und deswegen versuche ich eben auch immer, dahinter was zu erzählen, wer die Leute sind, warum sie zu diesen Ideen gekommen sind, was für eine Entwicklung mit dieser oder dieser Küche generell momentan passiert. Also es ist mehr, als man in 2900 Zeichen unterbringen kann.
Ja, genau. Aber woher kommt deine Leidenschaft für Essen? Die hast du ja wohl. Wie hat sich das entwickelt?
Naja, mannigfaltig, sage ich jetzt einmal. Einerseits bin ich in einem Haushalt aufgewachsen mit einer sehr gut kochenden und sehr gerne kochenden Mutter.
Schön. Man sieht dir das ja spannenderweise gar nicht an, nicht wahr? Es gibt ja Menschen, die essen gerne, denen sieht man das auch an.
Ja, ich trage schwarze T-Shirts, das hilft enorm.
Geheimtipp, schwarzes T-Shirt, sehr schön.
Und mein Vater wiederum war lange beim ORF und hat dann irgendwann einmal eine Sendung namens Kulinarium übernommen auf Ö1, die gibt es heute noch. Und damit bin ich dann Ende der 70er Jahre Anfang 80er Jahre irgendwie mit diesem aufkommenden Gourmet-Dingsbums konfrontiert worden. Das war da ist eine neue Welt entstanden. Mhm. Also nicht nur für mich, sondern überhaupt, war das Thema Essen und Trinken auf einmal völlig anders präsent. Genau. Und hat einen völlig anderen gesellschaftlichen Stellenwert bekommen. Und das habe ich natürlich irgendwie mitbekommen. Also das habe ich beobachten können. Mhm. Wir haben dann Urlaube halt, sind wir essen gegangen und haben Weingüter besucht, wo damals noch niemand Weingüter in Italien besucht hat. Haben wir halt schon gemacht.
Super.
Und drittens und wahrscheinlich wesentlich ist, dass ich Diabetiker bin seit meinem vierten Lebensjahr. Mhm. Das heißt, ich habe mich mein Leben lang intensiv mit Essen auseinandersetzen müssen. Mhm. Also ich musste eigentlich immer wissen, was esse ich da, was ist es, wie viele Kohlenhydrate hat das, wie viel Gramm darf ich davon essen. Mhm. Und da bin ich von frühester Kindheit an drauf geprägt worden, dass mir Essen nie, also kein einziger Biss nie wurscht sein durfte, sondern ich immer drüber nachdenken musste. Mhm. Und das, ich meine, auch wenn die heutigen Therapieformen ein völlig freies Leben ermöglichen, aber das geht natürlich in dich hinein. Also das bleibt dann schon irgendwie mal drinnen in dir.
Also das heißt, du hast schon mit 4 gelernt, dass Essen bewusst ist.
Genau.
Also wie auch immer man es gestaltet.
Genau. Und dass ich, nachdem ich vieles nicht essen durfte damals und von vielen nur wenig essen durfte und zu einem speziellen Zeitpunkt essen musste, was jetzt alles wahnsinnig freudlos klingt, dann lernen aus diesen Zwängen das Positivste herauszuholen, was es gibt, also Genuss.
Schön. Das heißt, du hast auch tatsächlich von deinen Eltern von beiden Seiten mitbekommen, Essen ist Genuss, Essen ist was Essentielles.
Und interessant.
Und interessant.
Und man kann forschen, man kann mit Leuten drüber reden, man kann sich dafür interessieren.
Und das heißt, man kann auch ganz viel gestalten, man kann auch ganz viel ausprobieren. Ne?
Genau.
Weil ohne diese Neugierde zum Essen wärst du nicht da, wo du heute bist.
Genau.
Sehr spannend. Und das heißt, du hast das so jung schon erlebt, dass es für dich selbstverständlich ist, dass Essen was Bewusstes ist. Also es ist nicht so wie, ich erlebe das ja immer wieder auch, dass mir Menschen sagen, jetzt bin ich leider Diabetikerin geworden oder Diabetiker geworden, jetzt muss ich mich komplett umstellen. Das heißt, man sieht nur den Verzicht.
Ja.
Ja? Und für dich ist das gar kein Verzicht, sondern ein bewusstes Wählen, habe ich jetzt herausgehört. Ist das richtig?
Also nachdem ich jetzt schon über 50 Jahre lang Diabetiker bin, kann ich es mir schlicht und ergreifend nicht mehr anders vorstellen. Mhm. Also da kann ich nicht mal richtig darauf antworten, weil wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich ganz gern trotzdem nicht Diabetiker.
Ja.
Kann ich aber nicht. Aber sag mal so, er steht mittlerweile meinem Beruf und meinem doch wirklich recht genussvollen Leben eigentlich überhaupt nicht mehr im Wege. Also es ist keinerlei Einschränkung da. Mhm.
Kochst du auch gern?
Ich liebe Kochen. Also ich kann es nicht, aber ich mache es nicht gern.
Wieso kannst du es nicht? Wer sagt das?
Ich habe es nie gelernt und ich bin auch nicht ambitioniert genug, irgendwelche Kochkurse zu besuchen. Kochbücher öden mich eigentlich auch an. Ich versuche mich inspirieren zu lassen durch Speisen, die ich irgendwo gegessen habe oder dem einfach einfallen. Mhm. Und das mache ich dann, wie ich glaube, dass es sein könnte. Das geht oft schief und dann probiere ich es halt nochmal und es wird dann immer besser und irgendwann einmal habe ich dann was, womit ich wirklich zufrieden bin.
Aber wieso bist du so hart zu dir und sagst, ich kann nicht kochen, ich tue es?
Also ich, sagen wir so, nach meinen eigenen Kriterien kann ich es nicht. Wenn ich Leuten zuschaue, die das wirklich gelernt haben oder da auch eine Ambition haben, sie also auch Hobbyköche, die... Steak ist bei mir immer nur eine Glückssache. Es ist keine Ahnung, wieso, ist dann halt wieder zu durch oder wieder zu roh oder wieder zart. Keine Ahnung. Mhm. Also es gibt ein paar Sachen, mit Gemüse kann ich wirklich sehr gut. Fisch kann ich auch ganz gut. Fleisch schmoren, ja.
Aber alle Minute, nein.
Braten ist immer ein bisschen eine Glückssache. Also, ja. Nachdem ich ja immer vier Sachen gleichzeitig koche, vergisst man dann halt irgendwas und schon wieder zu durch. Naja,
wurscht. Du hast natürlich andere Maßstäbe als ich. Ich bin ja keine Lokalkritikerin, aber ich habe es theoretisch auch nie gelernt. Also ich habe irgendwann einmal im Gymnasium tatsächlich Hauswirtschaft, wie hat das geheißen, Ernährungslehre oder sowas gehabt. Also wir haben tatsächlich gekocht. Aber also ich koche wahrscheinlich ähnlich wie du. Ja. Also ich gehe unglaublich gerne essen und probiere gerne neue Geschmäcker aus, lass mich überraschen. Und ich kaufe oft völlig chaotisch ein, was gerade halt am Markt da ist. Und dann schaue ich in den Kühlschrank und denke mir, was mache ich da jetzt draus? Und ich habe aber meistens das Gefühl, dass es gut geworden ist und kriege das auch oft von außen bestätigt. Ja. Aber ich habe natürlich nicht diesen Anspruch, wo du sagst, na, also ich kann ja nicht kochen, aber es klingt jetzt irgendwie gar nicht so unähnlich. Aber der Blickwinkel zu dir, also der ist, sage ich jetzt einmal so, nachdem du ja mit sehr vielen Spitzenköchen wahrscheinlich zu tun hast, hast du dir vielleicht, also wann ist es genug, gut genug für dich, wenn du kochst?
Das sind dann auch immer so Entwicklungen und Phasen in der sowohl in der Wahrnehmung der Leistung von echten Köchen, als auch, das steht ja immer ein bisschen in einem Zusammenhang, mit dem Selbstbild als Koch. Da muss es irgendwie auch eine Spannung geben und da muss irgendwie eine Balance da sein. Tatsächlich, gut, das sage ich zwar jetzt irgendwie da on air, aber tatsächlich glaube ich ja, dass die Zeit der ganz großen Küche der Grand Cuisine eigentlich vorbei ist. Also das Publikum für diese 14-gängigen Menüs, wo das mit den kleinen Tupf, die einzelnen Gerichte mit der Pinzette und mit dem Tupf, mit diesen Geltupferln und so weiter, das Publikum stirbt aus, dass sowas noch toll findet. Mhm. Und 250 für ein Menü trocken, also ohne Getränke zu bezahlen,
gibt man auch nicht so schnell aus.
Haut man jetzt auch nicht so wahnsinnig oft. Und mit umso größerer Begeisterung sehe ich das, dass ich da jetzt im Schatten der Haute Cuisine eine Küchenrichtung entwickelt, die mir bei weitem sympathischer ist. Also das sind auch wahnsinnig kreative junge Köche. Gut, die sind halt alle tätowiert und haben Undercut, aber
das ist aber egal, wenn das Essen passt, oder?
Ja, muss halt so sein.
Muss ja nicht lieb haben,
genau.
Ob doch das Essen schmeckt.
Und die machen halt jetzt nach dieser sogenannten Bistronomy-Methode, also mit besten Zutaten und
möglichst regional
und größter Kreativität, grandiose köstliche Sachen, die aber ein bisschen mehr am Boden bleiben und wo auch da nicht irgendwelche livrierten Kellner kommen und da irgendwie ständig die Serviette vom Schoß nehmen oder wieder drauflegen und also dieses steife
fällt weg, das ist mir auch schon aufgefallen.
Lässt echt nach.
Ja. Wenn ich dich jetzt das so fragen darf, wenn du sagst, das glaubst du, stirbt aus und der Trend, wie hast du das jetzt genannt? Das ist für mich noch ein neuer.
Bistronomy.
Kommt jetzt, hast du das Gefühl, dass sich generell jetzt auch durch die letzten Jahre bei uns, also ich meine, wir haben ja alle jetzt diese Krise da sozusagen hoffentlich halbwegs schon durchgestanden, dass sich da einiges am Bewusstsein ändert. Also ich habe schon das Gefühl, dass im Bezug auf Persönlichkeit, auf Beziehungen, dass sich viel ändert. Aber glaubst du, dass sich auch aufs Ess- und Konsumverhalten was ändert?
Ja, aber das ist leider nicht nur positiv, muss man sagen. Mhm. Also das ursprüngliche Spektrum von Leuten, die sich überhaupt nicht für Essen und Trinken interessiert haben und sie einfach jeden Tag ihre Leberkässemmel ins Gesicht gestellt haben, auf der einen Seite, und den totalen Freaks, die sich quasi für nichts anderes interessieren als für Essen und Trinken und auch all ihr Geld dafür ausgeben, dass dieses Spektrum hat sich extrem ausgedünnt. Sagen wir so, es gibt eigentlich keine Mittelklasse mehr. Es gibt kaum mehr normale Leute, die normal einkaufen, die sich normal selber Essen kochen und ab und zu mal am Wochenende oder einmal im Monat irgendwie schön essen gehen. Mhm. Das gibt so immer weniger. Es gibt die Menge der, ich nenne sie kulinarischen Analphabeten, wird dramatisch größer. Das will die Industrie auch so. Das ist ein unkritisches Publikum, das sich
ernährt,
von einer salzigen Mischung aus Fett, Kohlenhydraten und Zucker. Geschmack und Geschmacksverstärkern.
Zucker ist auch überall drin.
Genau, natürlich, genau. Und Farbe. Und denen quasi alt, den kannst du alles verkaufen. Mhm. Wenn es nur billig und salzig, fett und süß
und schön verpackt.
Genau. Ist. Und irgendwas Lustiges draufsteht. Das ist tragisch, weil man bringt ihnen das seit Generationen nicht mehr bei.
Das selber kochen.
Das auch sich bewusst ernähren. Wohlgefühl, Gesundheit etwas mit Ernährung zu tun hat. Dass nur satt
nichts satt
jetzt,
macht.
Jetzt eine Ahnung, irgendwas, das Größte der Gefühle ist.
Ich finde, es macht eben nichts satt. Weil Essen hat ja auch ganz viel zu tun mit Emotionen. Ne? Also ich habe jetzt in meinem letzten Podcast, wo ich mit jemandem über das Essen gesprochen habe, über Gefühle, für die es Rezepte gibt, gesprochen. Das ist genau der gegenteilige Ansatz. Ja? Aber natürlich ist es vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen, aber wie wichtig ist es eben, Gerichte zu gestalten oder das Richtige zu essen? Das hat ja auch ganz viel mit unseren Gefühlen zu tun, denke ich mir. Wenn ich mir da immer, wie du richtigerweise sagst, werden ja Generationen dahin erzogen, wenn man nicht aufpasst, wenn man immer nur irgendwas konsumiert, aber nicht mehr selber gestaltet, geschweige denn weiß, wo das herkommt, geschweige denn sagt, das assoziiere ich mit einer positiven Emotion, ich meine, dann wird's traurig, oder?
Ja. Also da geht's dann definitiv schon um Kulturverlust, muss man sagen. Also da geht viel verloren, und zwar geht da, also kulturelle Aspekte einer, sagen wir jetzt mal, mittleuropäischen, eines Lebensstils gehen verloren. Wissen um Gesundheit geht verloren. Soziale Aspekte gehen verloren. Und Genuss halt, also mein Genuss ist ein sinnlich-intellektuelle Angelegenheit. Mhm. Da spielt sich im Hirn wahnsinnig viel ab. Und wenn da diese Verblödung stattfindet, ich meine, das ist ja tragisch, oder?
Ja. Nachdem ich ja versuche, in meinem Podcast immer zu motivieren, dorthin einzuladen, dass man sich selber sein Leben wieder ein bisschen genussvoller gestalten kann. Also wenn da jetzt jemand zuhört, der oder die über sich selber sagt, okay, eigentlich esse ich viel zu oft Fertigprodukte, und auch wenn das jetzt ganz brutal klingt, was du gesagt hast, aber ich bin am Weg dahin, glaubst du nicht, dass es da auch, du hast gesagt, einerseits gibt es diese Entwicklung, ne? Andererseits
gibt es eine auch größer werdende Gruppe, sehr viel kleiner halt, von Leuten, die sich sehr intensiv mit Essen und Trinken befassen, die bis hin beim Einkauf da auf Fußabdruck achten und auf weiß Gott was alles achten, die übertreiben es halt auch hin und wieder dann ein bisschen. Also das ist in dem Moment, wo Essen dann zur Religion wird.
Oder zur Diktatur sogar.
Ja. Und wo Toleranz dann einem Dogmatismus weicht, muss ich sagen, ihr habt das aber leider auch nicht begriffen. Also
das ist ja nämlich auch weit ab vom Genuss, ne?
Völlig.
Ja, das ist wieder nur ein enger Raster. Also jetzt frage ich dich, wenn wir das jetzt so aufgreifen, das Thema, welche Tipps würdest du jetzt gerne geben, dass Menschen wieder zu mehr Genuss beim Essen finden? Also ich meine, das mache ich ja auch. Ich rede ja oft übers Essen, weil viele Menschen nicht über Sex reden können. Und ich denke mal, das ist ja beides artverwandt, weil es geht immer um die Sinne. Es geht ums Riechen, es geht ums Sehen, es geht ums Schmecken, es geht auch ums Spüren. Es hat ja ganz viel mit allen Sinnen zu tun.
Ne? Ja, ich meine, es ist die so
Essen wahre. Ist ja erotisch, finde ich. Musst du jetzt nicht zustimmen?
Kommt drauf an,
ja, natürlich, ja. Gutes ja. Essen. Ja?
Nein, ich meine, es sind die beiden Dinge sind sehr so wahnsinnig ähnlich, sind fundamental jetzt einmal Befriedigung von Bedürfnissen, steht sie, glaube ich, auf der Bedürfnispyramide, stehen die relativ nah beieinander, glaube ich.
Genau, wobei man natürlich ohne Sex leben kann, ohne Essen nicht.
Genau, ja. Sind beide sehr stark sozial geprägt, in ihren Regeln, in ihren Verhaltensmustern, haben beide viel mit den gleichen Körperregionen zu tun, sage ich jetzt einmal. Also Lippe, Zunge, Finger. Mhm. Wenn man ein bisschen zur Ausscheidung geht, was beim Essen und Trinken durchaus ja. auch eine Rolle spielt, sind wir bei den primären Geschlechtsmerkmalen dann auch gleich. Mhm. Wie du eben sagst, riechen, schmecken, spüren und auch, sie sind ja im Verhalten nicht unähnlich. Also das hat auch was mit Vorspiel zu tun, das hat mit Kommunikation zu tun, das hat
mit Dramaturgie,
das hat was mit Neugierde, mit Reizen zu tun. Also da sind sie die beiden wirklich relativ nahe, ohne dass man es miteinander vergleichen kann,
klar.
Muss man sagen.
Ja, aber es sind beides sinnliche
genau,
Spielräume,
genau.
Sagen wir mal so.
Genau, und dessen müsste man sich, also ich glaube, es wäre auch notwendig, dass die Leute beim Sex irgendwie wieder Genuss lernen. Also das
finde ich auch, und dass man nicht nur lernt, wie man das gefälligst zu performen hat. Genau. Das sind wir wieder beim Fastfood.
Völlig richtig, ja. Also das ist, aber wenn man sich überlegt, wie man den Genuss beim Essen wieder zugänglicher machen will, ist wahrscheinlich, das ist jetzt so ein blödes, simples Rezept, aber ich glaube, am Markt einkaufen zu gehen, sich mit der Natürlichkeit von echten Lebensmitteln auseinanderzusetzen, die Gedanken spielen zu lassen, was man da jetzt draus machen könnte. Also einen kreativen Aspekt zu wecken, der wird am Anfang vielleicht ganz klein sein, aber die Erfolgserlebnisse sind ja so wahnsinnig leicht zu kriegen beim Kochen. Also es ist ja, so wirklich so easy.
Man könnte ja einfach mal mit Obst anfangen, nicht mehr zubereiten muss. Dass man einfach nur reif kauft am Markt und genießt. Also ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen Himbeeren erwischt aus dem Burgenland. Da habe ich mir gedacht, die schmecken endlich mal wieder wie Himbeeren. Also da gibt es ja so viele Himbeeren, die ausschauen wie Himbeeren, aber sie schmecken nicht so. Und das ist ja so simpel dann. Mhm. Also was ich zum Beispiel auch oft anrege, da geht es natürlich auch oft um Erotik und Sexualität, aber ein Weg dahin, sage ich oft, wieder bewusst Sinne wahrzunehmen, ist einfach den ersten Bissen von der nächsten Mahlzeit oder von jeder Mahlzeit irgendwann mal, wenn es Spaß macht, den ersten Bissen ganz bewusst wahrzunehmen. Ja. Welche Geschmackssinne werden da angeregt? Was ist es? Ist es süß? Ist es bitter? Ist es sauer? Ist es salzig? Oder was hat das für eine Konsistenz? Ist es cremig? Ist es knusprig? Was ist das eigentlich? Und das sagen mir immer wieder Leute, es ist so toll und jetzt habe ich mir das echt angewöhnt und dieser erste Bissen. Also ich meine, auch wenn wir auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, wir versuchen ja, glaube ich, beide auf unseren Kanälen Menschen zu motivieren, dass sie wirklich wieder ins Genießen kommen.
Ja.
Also es geht so einfach übers Essen. Oder auch, es reicht ja nur, einen Schluck Wasser zu trinken. Ja?
Wobei natürlich, da sind wir auch schon wieder bei der Schwierigkeit dieser Methode, weil Nachdenken ist halt anstrengend. Nichts strengt den Körper so stark an, wie nicht verbraucht so viele Kalorien wie nachdenken.
Ich wollte gerade sagen, das ist einfach auch der Vorteil, ne? Wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man voll am Sofa sitzen
und hat auch
Kalorien verbrannt.
Da ist halt die Trägheit und die Faulheit wird uns halt so wahnsinnig leicht gemacht. Mhm. Und da steht man sich halt mitunter dann irgendwie mit seiner eigenen Trägheit selbst im Wege. Also das,
ja, aber Trägheit und Genuss ist ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn man zu träge wird, ist der Genuss halt dann oft gleich verloren.
Absolut. Ne?
Und ich meine, ich arbeite zum Beispiel mit Menschen, die sagen, ich würde ja gerne wieder mehr in mehr Genuss und Sinnlichkeit reinkommen. Deine Lokalkritiken werden Leute lesen, die sich mit Essen befassen, denke ich mal. Also vielleicht haben wir ja doch Menschen, die sagen, ich hätte gern wieder mehr Sinnlichkeit, ich hätte gern wieder mehr Genuss. Also ich meine, je mehr, also wir werden jetzt nicht die Welt verändern, aber je mehr Menschen in die Richtung denken und das selber auch begeistert sind, oder ja, dann könnte das ja auch wieder eine Gegenbewegung, eine kleine Gegenbewegung. Du schaust ganz skeptisch.
Ja, nein, da, ich bin
nicht so optimistisch.
Ich bin leider Kulturpessimist, muss ich sagen. Okay. Also, und ich glaube auch, dass es wirklich wahnsinnig schwer ist, aus den eigenen Verhaltensmustern auszubrechen. Das geht selten ohne Krise, glaube ich. Oder der Anreiz muss schon, der positive Anreiz muss wahnsinnig hoch sein.
Ja, oder es muss wo wehtun.
Genau, also die Krise geht da meistens besser, aber dann spielt halt irgendwie Angst mit und dann ist Genuss halt irgendwie auch schon wieder ein bisschen irgendwie öd. Aber tatsächlich ist es halt tückischerweise so, dass auch die kulinarischen Analphabeten in ihren Verhaltensmustern auch noch ein gewisses qualitatives Steigerungspotenzial haben. Also sie nehmen dann die Tiefkühlpizza, wo dann angeblich irgendwas Echtes drinnen ist, und die dann 20 Cent mehr kostet.
Oder wo Bio draufsteht.
Also ich meine, die Nahrungsmittelindustrie hat da so wahnsinnig viele Pfeile im Köcher, muss man sagen. Und die sind alle noch gar nicht ausgespielt. Also die haben auf alles eine Antwort, um den Leuten zu verhindern, dass sie sich schlau machen, dass sie zu mündigen, genussvollen, sinnlichen, kämpferischen Konsumenten werden.
Und eigenständigen Menschen.
Genau.
Ich sage das auch immer, wenn es auch um Sex geht, sage ich immer, oder um die Selbstsicherheit. Die Wirtschaft tut nichts anderes, als uns eigentlich die ganze Zeit sagen, wo wir nicht genügen, damit wir natürlich manipulierbar sind und brav kaufen.
Genau. Ja?
Und das man beim Essen genauso. Also da bin ich jetzt zu wenig befasst, aber ich habe schon öfter auch Artikel gelesen, wo Wissenschaftler sagen, die Nahrungsmittel werden ja auch schon so produziert, dass teilweise die Inhaltsstoffe gar nicht mehr da sind, damit wir dann Nahrungsergänzungsmittel brauchen oder die Inhaltsstoffe so gewählt sind, dass wir dann ganz sicher wieder irgendein Produkt der Pharmaindustrie konsumieren müssen. Ich meine, das ist ja alles ein riesen Wirtschaftsfaktor, ja, wo wir kleinen Menschen sozusagen dranhängen, aber ich denke mal, es ist ja jeder Mensch fast jeder Mensch in der Lage zu sagen, ich entscheide mich jetzt, mir was Gutes zu tun.
Ja. Und dann höre ich halt relativ häufig, ja, aber ich habe keine Zeit dafür.
Ja, ja, ja.
Ich meine, hallo, Binge-Watching auf Netflix, aber keine Zeit, um sich was zum Essen zu kochen, von dem man dann weiß, was drinnen ist, weil man es selber hineingetan hat, und sich stattdessen irgendeine scheiß Tiefkühlpizza in die Mikro schieben, das macht mich sauer.
Also da, ich verstehe das, ja.
Da habe ich leider keine Zeit dafür. Hä? What? Mhm. Wofür hast du denn sonst Zeit? Mhm. Ich meine, das ist ein blöder alter Spruch, aber es stimmt.
Man isst, was man isst.
Man tut da Sachen in sich hinein oben, verwertet sie metabolisch, die werden ja dann Teil von einem.
Genau.
Und also ich
fülle ich nur Junk ein, dann macht das
wirst früher oder später so eine Tiefkühlpizza werden. Irgendwie mehr oder weniger auftaute.
Also ich habe schon das eine oder andere Mal erwähnt, aber für mich ist total in Erinnerung geblieben. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt schon ein paar Jahre über 30, und wie der ganz klein war, hat es eine Sendung gegeben, da war eine Waschmaschine dargestellt in einer Kindersendung mit einem Trichter oben, und da haben sie ganz viel Pommes eingefüllt und Coca-Cola und Schokolade und so weiter, und die Waschmaschine hat begonnen, ganz unrund zu laufen. Es war wirklich für das Kleinkind dargestellt. Mein Sohn kann sich nicht mehr erinnern. Für mich war das unfassbar einprägsam. Und dann haben sie eingefüllt Gemüse und Obst und Körner und auch ein bisschen Fleisch oder so und Milchprodukte. Und auf einmal hat die Waschmaschine wieder ganz sanft zu laufen angefangen. Ne? Für Kinder dargestellt, das, was man einfüllt, so läuft, das werkelt dann. Mhm. Ja? Das hat mich total begeistert. Ja? Und jetzt frage ich...
Ist natürlich ein bisschen der erhobene Zeigefinger.
Ja, aber wie kann man, fällt dir was Besseres ein?
Ja, ja, es passieren immer wieder solche Wunder und also Jamie Oliver wurde vom Himmel gesandt, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß es noch immer nicht, wie er es gemacht hat. Also es ist mir noch immer ein Rätsel, wie er es geschafft hat, eine Generation oder zwei Generationen eigentlich zumindest dazu zu bringen, vorm Fernseher zu sitzen und sich
man die Tiefkühlpizza isst.
Ja, ja. Aber da ist schon ein ganz wichtiger Schritt getan. Mhm. Und also dem Typen können alle Orden und Pulitzers und weiß Gott was Medienpreise verliehen. Also wenn die Queen überlegt, wer da mal irgendwie zum Ritter geschlagen werden muss, wäre mein Vorschlag. Jetzt kommen die kleinkarierten Sauertöpfler und sagen, ja, aber der wascht sich ja nie die Hände. Das ist ja so eklig, der fasst alles an und wascht sich nie die Hände. Genau. Also natürlich wascht er sich schon die Hände, nur hat auf begrenzter Sendezeit vielleicht nicht unbedingt immer Zeit, dass er sich die Hände wascht. Aber Essen angreifen, spüren, das haptische Erlebnis. Also ich meine, das, weil ich da jetzt bei deinem, bei dir zu Gast bin, das hat was Erotisches. Ja, erst einmal. Ja. Und vor allem, du trittst in Kontakt mit deinem Essen, du lernst es kennen. Ich meine, das zu spüren, eine ungeschälte Karotte zu spüren, sie dann zu schälen, festzustellen, dass sie anders ausschaut, anders riecht
und anders schmeckt.
Das ist doch ein großartiges Erlebnis. Großartig, das ist doch fantastisch. Mhm. Und dann raffelst diese Karotte einfach mal durch irgendeinen Gemüseraffel durch, tust Leindotteröl, Zitrone, ein bisschen Frühlingszwiebel und ein bisschen Koriander rein, rührst um. Hallo, ist das ein toller Salat.
Hast du eigentlich schon ein Kochbuch geschrieben?
Ein eigenes nicht, also ein Kochbuch anderer, ja. Also viele Kochbücher anderer schon.
Ja, aber nicht deine Lieblingsrezepte.
Na, das wäre eitel, finde ich.
Findest du?
Ja, ja.
Und was wäre, wenn du, also okay, ich habe jetzt zu wenig Überblick, welche Kochbücher du schon geschrieben hast, werde ich jetzt natürlich sofort recherchieren nachher. Aber ich denke mal gerade, wie du das so beschreibst, diese Freude in dieser Einfachheit einer Karotte, Leindotteröl, ein bisschen Gewürze, Kräuter drauf, geht schon, ne? Zitrone war noch dabei. Es ist so simpel, ich finde, das hat ja auch Jamie Oliver gemacht, ne? Hat uns gezeigt, ich schneide das, ich greife das an, ich stehe da lässig mit meiner Gin in der Küche und zeig dir, wie du schnell in einem Backerl verpackst, was in den Ofen schiebst und es kommt was super Tolles wieder raus. Ja?
Genau.
Also das war alles so versimplifiziert und ich finde genau diese einfachen Dinge, Genuss, wir haben kurz einmal vorher darüber gesprochen, muss ja nicht mit der Pipette irgendwo ein Pünktchen sein. Sondern es macht ja wirklich auch was aus, eben nicht nur das Auge, sondern alle Sinne zu befriedigen. Also das heißt auch, wirklich mit dem Essen in Kontakt zu treten.
Genau.
Voll schön, ja.
Genau. Und eben auch die Veränderung zu sehen, dass man, das ist natürlich, also Jamie Oliver arbeitet natürlich mit Tricks, also verwendet wahnsinnig viel Olivenöl, glänzt dann das Essen. Das ist natürlich schon mal positiv. Arbeitet irrsinnig viel mit Zitrone, die dann im Ofen karamellisiert. Braune Kruste. Jeder liebt braune Kruste. Wir sind geprägt, dass wir eine braune Kruste lieben. Soll sein. Ja. Soll sein.
Ja.
Er spricht nichts dagegen.
Ich wollte gerade sagen.
Und ich war mal bei ihm in seinem Restaurant im 15. In London.
Ja.
Ich habe irrsinnig viel bezahlt, bist du deppert. Aber immerhin ist er am Nebentisch gesessen, muss ich sagen.
Ach so, hier war er leider gerade gar nicht da.
Was wert.
Okay.
Und das ist dann einfach ein tolles Gefühl, dass jemand, also beim Oliver hatte ich irgendwie immer das Gefühl, der will natürlich viel Geld verdienen, soll er, wer nicht und warum auch nicht, aber da ist schon auch noch was anderes dahinter. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der die Welt in seinen Möglichkeiten, mit seinen Möglichkeiten einfach ein bisschen verbessern will. Mhm. Und das ist ihm, also auch wenn diverse Essensprojekte mit den Schulen und sonst was irgendwie gescheitert sind,
ja.
Aber das, was er schon erreicht hat, ist großartig, ja. Und ist gigantisch.
Ja, und das, was er ja auch macht, ist, dass er junge Menschen erreichen will, beziehungsweise Menschen erreichen will, um ihnen die Selbstkompetenz zurückzugeben. Mhm. Du kannst gestalten. Mhm. Schau, ich zeig dir, wie es geht. Mhm. Ja. Und ich denke mir, das ist auch Teil meiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie du das bei dir einschätzt, aber das ist ja gut, wenn wir Menschen motivieren, dass sie wieder selber herausfinden, was kann ich, und zwar oft in der Sekunde, tun, damit es mir besser geht. In dem Moment, wo man ganz leichte Tipps kriegt, mit nur einmal kurz den nächsten Bissen bewusst genießen oder sagen, jetzt entscheide ich mich einmal dafür und gehe nicht in den Supermarkt und schaue, was im Angebot ist, sondern ich gehe tatsächlich zum Markt um die Ecke. Es gibt ja jetzt gerade ganz viel, was es bei uns auch in der Region gibt, was gerade geerntet wird. Also es kann ja oft ein ganz ein simpler Schritt sein und man hat schon wieder eine ganz andere Genusswelt. Und vor allem, man kommt zu dieser Selbstkompetenz, zu dieser Selbstwirksamkeit, zu diesem, ich mache jetzt was anderes.
Also abgesehen davon, dass ich natürlich ein arroganter Mensch bin und mir die, also das, wie es anderen Leuten mit Erfahrungen geht, die ich gemacht habe, ist mir ja oft auch ein bisschen wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich versuche ich jetzt konkret, also weniger eigentlich mit den Lokalkritiken, das ist eher so ein Format, das auch schon ein bisschen gestrig ist, muss man sagen, und wo die, das hat einfach ein journalistisches Format, an das man sich gewöhnt hat. Aber gefühlsmäßig erreiche ich die Leute mit meinen Grätzl-Reportagen, die ich im Falter mache, eigentlich anders und besser. Also das mache ich jetzt auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre oder so irgendwas. Und ich kann mich erinnern, ich habe früher Freunde angerufen oder ihnen über Social Media irgendwie geschrieben, du wohnst ja dort und dort, was gibt's denn bei dir? Sind da irgendwelche interessanten kleinen Produzenten, witzige Lokale mit Leuten, die was Interessantes, Begeisterndes machen?
Oder was anderes.
Genau. Die haben immer gesagt, du, leider gar nichts. Bei uns ganz völlige Flaute, nichts. Bei uns ist gar nichts, nur der Billa.
Nichts.
Ja. Und dann haben wir gedacht, das schauen wir uns aber an. Und du findest immer was. Immer. Du findest, also ich meine, ich glaube, mein Grätzl, wo ich wohne, ist das einzige, wo es keinen türkischen Kreisler gibt, die im Jahreszeitenwechsel Gemüse haben, da legst du die nieder. Ich meine, die haben Saubohnen und zwar um ein Zehntel des Preises, die ich dafür am Naschmarkt zahle. Und das sind meine grüne Saubohnen mit Olivenöl. Oh Gott, wie herrlich ist das. Die haben diverse Mangoldsorten. Die haben, also da gibt es so wahnsinnig viel, was du im Supermarkt effektiv nicht bekommst. Du musst einfach nur mal reingehen.
Genau.
Überall, wo auch nur ansatzweise Gärten sind, findest mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo an, der Bienenstöcke hat und selber Honig macht. Mhm. Ich meine, Honig aus der Nachbarschaft, ich meine, wie geil ist das?
Ja. Und das Schöne ist, in Wien gibt es ja ganz viel Honig.
Genau.
Und zwar Bio-Honig, weil er die Blumen nicht so, ne?
Ja. Und dann denke ich mir immer, ich meine, was ist mit euch? Ich bin fremd im Grätzl.
Ja, aber du findest das.
Geh dorthin, fahr mit dem Radl um und um, marschiere durch die Gassen und find immer was.
Gut, du bist natürlich auch fokussiert. Du willst was finden.
Ne? Ja.
Aber wenn ich wo wohne, will ich auch was finden.
Da denke ich mal. Denk ich sag mal,
so, wie es ist. Ja. Ja, genau. Also das heißt, wenn wir das jetzt einmal kurz einmal versuchen, jetzt, also es ist sehr spannend mit dir zu plaudern, aber wahrscheinlich sollte ich jetzt langsam doch auch ein gekonntes Schlusswort finden. Was ist jetzt deine Idee für ein Schlusswort? Du findest, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, dass es überall was zu entdecken gibt, was sinnlich ist und gut schmeckt?
Also sagen wir so, es hat erst ganz, ganz wenige Orte gegeben, wo das nicht der Fall war. Wenn man zum Thema Essen und Trinken einen, vielleicht ist die Weiche so, vielleicht sogar am besten, einen ähnlich sinnlichen, erotischen Zugang findet wie zu Sex. Also, dass ein bisschen was mit Jagd zu tun hat, dass ein bisschen was mit
Spiel,
mit Witz, mit Verführung zu tun hat,
mit
Mut, mit, also wenn man offen ist, wenn man für bei Essen und Trinken genauso offen ist wie bei Sex, naja.
Ich wollte gerade sagen, wenn man bei Sex wär genauso offen wäre, wie bei Essen offen, und Trinken.
Ja.
Ja. Aber gut.
Aber Offenheit, Neugierde, Sinnlichkeit,
Genuss
und Mut ein bisschen.
Genau.
Glaube ich, das kann man in beide Richtungen einfach nur empfehlen.
Ja, danke.
Und probiert es euch aus. Also,
genau, und man darf ja jederzeit sagen, schmeckt doch nicht.
Ja.
Spucke ich wieder aus. Mhm. Ja, man kann auch beim Sex jederzeit sagen, danke, stopp, not mine. Danke, es war jetzt ein super Schlusswort. Es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern.
Danke sehr, danke für die Einladung.